herzlich willkommen zu Hedgework, der Kommunikationsplattform rund um alternative, digitale und nachhaltige Investments. Hedgework ist eine Marke der GFD Finanzkommunikation.
Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Hedgeworkerinnen, liebe Hedgeworker, und schon wieder ist Hedgework Talkzeit. Heute möchte ich mich einem Thema widmen, was wir nicht so häufig haben, aber wo man wirklich als Alternative draufschauen sollte, nämlich die Anleihenmärkte. Ich begrüße zum 86. Hedgework Talk einen Experten zu diesem Thema, und zwar Herrn Florian Hertlein, Geschäftsführer und Portfolio-Manager der renommierten und bekannten Investment-Consulting Alpha Portfolio Advisors. Ich grüße Sie.
Ja, herzlichen Dank für die Einladung, Herr Lill. Freut mich sehr.
Aber sehr gerne. Bin auch sehr gespannt jetzt, weil wir dieses Thema wirklich nicht häufig haben. Aber bitte stellen Sie sich als Person doch erstmal ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor und natürlich auch in der gegebenen Kürze Ihr Unternehmen.
Sehr gerne. Mein Name ist Florian Hertlein. Ich bin seit 2006 bei Alpha Portfolio Advisors im Bereich der Managerauswahl tätig und verantworte auch unseren erst jüngst lancierten Rentendachfonds, den Alpha Port Credit Opportunities. Der Schwerpunkt meiner Auswahltätigkeit liegt auf der Rentenseite, von dem her passt das heutige Thema ideal in meinen Aufgabenschwerpunkt. Und ich habe in meiner Karriere, dieses Jahr darf ich mein 20-jähriges Dienstjubiläum feiern, über 200 Auswahlverfahren mit begleiten dürfen. Zwei Takte noch zu Alpha Portfolio Advisors. Wir sind ein inhabergeführter Investment-Consultant mit Sitz in Kronberg. Wir beraten seit 28 Jahren institutionelle Anleger in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Liechtenstein. Und wir sind fokussiert auf die systematische Auswahl aktiver Asset-Manager und der dynamischen Asset-Allocation. Wir konzentrieren uns aber im Bereich der Managerauswahl ausschließlich auf die liquiden Anlageklassen Aktien, Renten, Fund of Hedge Funds.
Wunderbar, das gibt schon mal ein Gefühl, einen Vorgeschmack. Lassen Sie uns doch top-down reingehen. Wenn man von Anleihenmärkten spricht, ist das, wie wenn man sagt, ein Meer. Aber es gibt da natürlich ganz unterschiedliche Bereiche. Würden Sie netterweise für unsere Hörerinnen und Hörer einfach mal die großen Teilbereiche der Anleihenmärkte skizzieren?
Das mache ich sehr gerne, denn es ist wirklich ein sehr umfassendes Universum. Und wir haben jetzt hier bei Alpha Portfolio Advisors das Privileg, dass institutionelle Anleger mehrheitlich in Anleihen investiert sind und sich deswegen sehr viele Gedanken machen, wie eine Rentenstruktur aussieht und welche Opportunitäten sich am Markt ergeben. Und da ist der Bloomberg Global Aggregate ein Indexuniversum, das durchaus repräsentativ ist für den Investment-Grade-Anleihen-Bereich. Und dieser Aggregate-Index, ich nenne hier gerne auch mal zwei, drei Zahlen, besteht aus 31.458 Anleihen. Also eine sehr große Zahl. Und das Marktvolumen aktuell bezieht sich auf 74 Billionen US-Dollar. Also es ist wirklich ein sehr großer Markt, der aber noch nicht vollumfänglich das Anleihenspektrum reflektiert, das handelbar ist. Es gibt durchaus auch noch High-Papiere. Es gibt Papiere in den Schwellenländern. Man hat Bankloans, man hat Private Credit, man hat Structured Credit. Und natürlich, wenn man die Kreditmärkte größer zieht, auch die realen globalen Kreditmärkte, die hier noch eine Rolle spielen. Ich würde aber noch mal einen Schritt zurückgehen und auf diesen Global Aggregate Index eingehen, denn er bildet sozusagen diese Grundgesamtheit und lässt das sehr gut strukturieren, welche Nischen es in den Anleihemärkten gibt. Man hat einerseits die Staatsanleihen, den Bereich Treasury, dann das staatsnahe Allokationsfenster, das nennt man Government Related. Es kommen Unternehmensanleihen vor im Investmentgrade-Bereich und auch hier nochmal eine Zahl. Wir sprechen dort über 17.659 Emissionen mit einem Volumen von 13 Billionen US-Dollar. Das ist sozusagen dieser Investmentgrade-Bereich, der aus unserer Sicht super interessant ist. Und dann gibt es noch den Segmentbereich Securitized. Dort wird es dann eben im verbrieften Kontext ABS, MBS aggregiert zu über 5.400 Anleihen. Also das stellt im Großen und Ganzen mal so einen ersten Überblick des globalen Rentenmarktes dar.
Ja, da stellt sich die Frage natürlich, welche Bereiche davon sind denn überhaupt für private Investoren investierbar? Denn Sie hatten ja schon gesagt, es ist eigentlich ein Markt für Institutionelle, der mit großen, großen Losgrößen arbeitet und mit ganz bestimmten Transaktionsmodi.
Ja, das ist tatsächlich eine berechtigte Frage und die habe ich mir jetzt aus der Sicht Florian Hertlein gestellt und nicht aus Alpha Portfolio Advisors. Haben wir natürlich Kraft unserer Größe Mandate vergeben, die bei 50 Millionen anfangen und ich kann mich auch an Rentenmandate jenseits der 500 Millionen Euro Größe erinnern und da spielt das dann keine Rolle, ob die Anleihe eine Mindeststückelungsgröße von 100.000 Euro hat oder nicht. Wenn ich aber jetzt als Privatperson Florian Hertlein agiere und ich möchte ein Portfolio aus 10 Unternehmensanleihen aufbauen, möglicherweise auch im High Yield, also in dem schwächer bonitären Segment, ja, dann müsste ich bei einer Stückelungsgröße von 100.000 schon 1 Million an den Tisch bringen, nur um diese 10 Anleihen im High Yield Bereich erwerben zu können. Und ich glaube, da kann man schon sehen, dass das durchaus auch ein Hemmschuh ist für Privatanleger, sich diesem Segment zu nähern, allein aufgrund der Allokationsgröße. Und ich habe hier von der Börse Stuttgart noch 2024 eine Auswertung lesen dürfen. Sie sprechen über rund 11.000 Unternehmensanleihen, die dort quotiert sind. Tatsächlich handelbar für Privatanleger sind etwa 14%. Also nur ein Bruchteil. Warum? Weil eben diese Losgröße, und das sind etwa 22%, nicht passend ist. Es gibt aber mittlerweile gerade im Investment-Grade-Bereich viele Anleihen, die in Anführungszeichen lediglich 1.000 Euro nominal als Mindestgröße erfordern. Aber da ist dann aufsichtsrechtlich über diese PRIP-Thematik ein Hemmschuh, dass die Marktkriterien nicht erfüllt sind, damit Retail-Anleger den Zugang gewinnen. Also man merkt, der Marktzugang ist tatsächlich noch nicht für den Endanleger in der breiten Masse gegeben, dass man sich hier friktionslos aktiv zeigen kann.
Also das ist schon mal eine Erkenntnis, die wir mitnehmen sollten, dass es schwierig ist, für private Anleger, sagen wir mal, mit Spaß sich das Segment näher anzuschauen, zu erkunden, Erfahrungen damit zu sammeln. Sie sind Profi, vielleicht wissen Sie sogar, welche Sektoren bei privaten Investmentmöglichkeiten in Anleihen zugänglich sind und weniger zugänglich sind? Oder stehen alle der vorhin von Ihnen genannten Sektoren auch für private Anleger zur Verfügung, von Investment Grade bis High Yield?
Ja, das ist vor allem im Investment Grade-Bereich, wo diese Losgrößen kleiner sind und man sich dann leichter beteiligen kann. Denken wir an die deutsche Staatsanleihe, die lässt sich hier in tausender Clips sehr einfach allokieren. Aber da würde ich vermutlich jetzt als Privatanleger wenig Attraktivität sehen, ein 10-jähriges Papier mit 2,8% einzukaufen, wenn ich auf dem Geldmarkt auch noch mit 2% bedient werde. Da mag da mein Blick doch eher in etwas kreditlastigere Positionen schweifen, die mir dann Renditen um die 3, 3,5, 4, wenn man jetzt die jüngsten Auswertungen sich auch anguckt, das ist ja immer im Januar üblich, den Jahresausblick für 2026 und 3 Jahre in Folge zu geben. Und wenn ich da hier mir die Zahlen anschaue, beispielsweise von einem Anbieter, der prognostiziert für Investment-Grade-Anleihen Euro 3,8%, das ist sicherlich schon mal eine andere Hausnummer als der Satz, den ich auf dem Tagesgeld bekomme. Aber spannend ist, dass er auch für den Bereich Aktien, Industrieländer lediglich 6,1% antizipiert. Und das ist gerade auch mit Blick auf die letzten 3 sehr erfolgreichen Jahre doch ein deutliches Eintrüben des Renditepotenzials. Und ich glaube, wir werden ja später nochmal drauf zu sprechen kommen. Was macht denn auch so die Attraktivität dieser Assetklasse aus? Das scheint uns eben im aktuellen Umfeld durchaus hochspannend zu sein in diesem Intersegment zwischen Festgeld und Aktienpotenzialrenditen aktiv zu sein.
Sie haben es ja angesprochen gerade schon. Also mir erscheint es so, als sei die deutsche Anlegerkulturwelt wie so eine Hantel zweigeteilt. Links und rechts sind die 50 Kilo Gewichte, in der Mitte ist die Stange. Links haben wir die große, große Anzahl an Menschen, die wahnsinnig gerne Festgeld, Tagesgeld, sonst was machen, teilweise ihr Geld ja unverzinst auf dem Konto liegen lassen, in größeren Summen, was natürlich angesichts einer doch vorhandenen Inflationsrate nicht sehr klug erscheint. Auf der anderen Seite haben wir glücklicherweise immer mehr Personen und da auch viele junge Personen dabei, die sich wirklich Gedanken machen, in Sachwertkapital, sprich auch Aktien und Ähnliches zu gehen. Natürlich mit den höheren Drawdown-Risiken, die in diesen Märkten vorhanden sind. Und wir alle kennen in den letzten Jahrzehnten, was passieren kann. Da kann auch mal ein Drawdown von 20-30% dabei sein. Hatten wir 2008, 2009, hatten wir 2, hatten wir 97 und hatten wir 87. Ja, da muss man lange Geduld haben, um wieder auf sein Geld zurückzukommen. Interessanterweise ist die Welt, die dazwischen liegt, die Anleihenwelt, gar nicht so honoriert. Ich kenne keinen Verband, der sich um die Kultur der Anleihen kümmert und um die Anleger, die da reingehen wollen. Wie erklären Sie sich das, dass eigentlich dieses Segment der Anleihen, das zwischen den beiden liegt, auch risikorenditemäßig, ja, so aus dem Blickwinkel der Anleger, ja, nicht nur geraten ist, noch nie reingekommen ist?
Ja, also ich habe jetzt 20 Jahre Erfahrung bei Alpha Portfolio Advisors. Ich habe mich schon als Jugendlicher für die Kapitalmärkte interessiert. Und tatsächlich waren die ersten Aktionen, die ich getätigt habe, noch als 10-, 11-jähriger Junge, das war das Kaufen von Bundesobligationen. Da gab es tatsächlich, habe ich noch die gute Zeit erlebt, mit 9% für 1.000 D-Mark. Und dann ist das so der Reihe nach runtergegangen. Und das war dann für mich die Motivation, auf die Aktienseite zu gehen, Aktien zu selektieren, um eben auch in dieses Renditepotenzial 9-10% zu kommen, weil festverzinslich war das nicht möglich. Und ich glaube, da liegt auch so ein Teil der Antwort, denn wir haben eine sehr lange Niedrigzinsphase hinter uns. Wenn Sie zurückdenken, 2020, da gab es Unternehmensanleihen für 0,3% Rendite. Das ist natürlich dann nicht super sexy. Es ist vermeintlich langweilig, ganz offen gesagt. Und wenn man jetzt den Anleihenbegriff, der hier auch in Deutschland häufig gebräuchlich ist, spricht man ja von Rentenpapieren. Das klingt auch nicht nach einer aufregenden Fahrt, sondern eher nach Beschaulichkeit und Stetigkeit. Also wenig spektakulär. Da mag es dann für den Investor sicherlich interessanter sein, über die Beteiligung bei Nvidia zu sprechen oder Amazon, dass man schon früh dabei war bei dieser Erfolgsstory und dann ausblendet, dass man andere potenzielle Erfolgsstories ebenfalls im Portfolio hatte, die dann mit soliden zweistelligen Kursverlusten einhergegangen sind. Aber bitte auch nicht vergessen, wir haben jetzt in 2022 dieses Annus Horribilis gesehen, das sowohl auf der Aktien- als auch auf der Rentenseite, und da konnten wir ebenfalls Kursverluste von 10, 12, 15% proklamieren. Also das waren schon deutlich negative Beiträge. Aber das hat dazu geführt, dass wir jetzt in diesem Umfeld wieder ein sehr attraktives Renditeumfeld vorfinden. Also es sind spannende Returns wieder zu erwerben. Und ich komme genau auf Ihre Fragestellung zurück. Die Lobby ist einfach schwach. Die Rente wird nicht in der Form in die breite Masse getragen, weil am Ende ist es ja auch eine Kreditentscheidung. Und ich muss mir überlegen, wenn ich die Staatsanleihe nicht erwerbe, habe ich wirklich das Potenzial, mir eine umfassende Meinung zu bilden, wie ist es denn um die SAP bestellt? Wie ist denn die Kreditwürdigkeit? Traue ich mir das auch zu, von einer Ford Motors aktuell eine Anleihe zu zeichnen, oder besteht die Gefahr, dass ich mein Geld nur partiell zurückbekomme? Und das Upside ist ja sehr überschaubar. Das ist der Coupon. Möglicherweise kaufe ich noch Unterpar, dann habe ich noch diesen Pull-to-Par-Effekt. Aber es ist nicht wie bei Aktien, dass ich potenziell vielleicht mal 30, 40, 50% Kursertrag generiere und noch eine Dividendenrendite vereinnahme. Hier geht es ja wirklich darum, den Coupon zu verdienen und bei Endfälligkeit sein Nominal zurückzuerhalten. Und da schrecken doch viele Privatanleger verständlicherweise zurück. Und auf der anderen Seite ist die Anbieterlandschaft nach meinem Verständnis noch nicht so in der Lage, kompetitive Produkte anzubieten zu niedrigen Kosten. Ja, es gibt ETFs auf das Corporate-Segment, da tut sich was, da geht was vorwärts, aber klassische Rentenfonds sind häufig mit einer Gebührenstruktur derart versehen, dass die Nachkostenrendite für den Privatanleger nicht wesentlich über dem Geldmarktsatz liegt und damit dann auch das Investment als obsolet erscheint.
Und dennoch würde ich jetzt sagen, fordere ich Sie mal auf, stellen Sie sich vor, wie Sie, wenn es der Chef des Bundesverbandes für die Anleihenkultur in Deutschland. 3 Argumente, um diejenigen, die ihr Geld unverzinst auf dem Sparbuch oder auf dem Konto halten oder vielleicht ein Tagesgeld nehmen oder ein Festgeld, und für die zu motivieren, sich das Segment Anleihen anzuschauen und das Ganze nochmal aus der Sicht desjenigen, der gerne Aktien, vielleicht sogar mit Derivaten hat. Also den einen ein bisschen heiß machen, den anderen ein bisschen abkühlen. Was wären da so Argumente?
Ja, also bei dem Festgeld-Enthusiasten würde ich immer bezeichnen, der wirklich sehr loyal seiner Bank gegenüber tritt, würde ich mitgeben, du lässt einiges liegen und du hast ein Wiederanlagerisiko. Also das Thema Laufzeitprämie, Kreditprämien werden gänzlich ungenutzt gelassen und da bleibt einfach einiges auf der Strecke. Man muss ja nicht gleich das ganze Portfolio in Rentenpapiere reallokieren, aber man kann zumindest schrittweise einen Teil seines Festgeldbestandes in etwas längere Laufzeiten, in andere Schuldner reallokieren, um dann im Gesamtkontext ein erkleckliches Paket zu schnüren. Und den Kollegen auf der Aktienseite, wo ich durchaus auch viel Sympathie habe, würde ich mitgeben, wir haben jetzt toll verdient die letzten 3 Jahre. Möglicherweise werden die Brötchen etwas kleiner und wir sehen die Volatilität und dieses Schwankungsmaß, das wirkt in beide Richtungen. Nach oben nehmen wir es gerne mit, nach unten ist es unangenehm. Und da haben die Renten, und da kann ich auch nochmal 2, 3 Zahlen nennen, wir haben uns das mal angesehen, für einen Zeitraum von März 2017 bis zum Jahresende 2025, da kommen wir für den MSCI World auf eine Volatilität, also so diese Schwankungsbreite von knapp 14%, aber auch eine Rendite, die in der Größenordnung von 11% liegt. Also das ist schon wirklich ein sehr, sehr favorables Verhältnis, was man für diesen Zeitraum verdienen konnte. Wenn man jetzt nach Europa blickt, ist die Volatilität ein Schnaps kleiner, 13,4, die Rendite aber deutlich kleiner, 8,1% noch PA. Immer noch ein sehr gutes Ergebnis, keine Frage. Und wenn wir jetzt hier den Anspruch haben, mit unserem Rentenfonds, den wir etwa mit einer Volatilität von 6% ausstatten und mit einer Zielrendite von 5-6%, ja, dann sind wir gar nicht mehr so weit weg von den europäischen Erträgen ex post. Und wenn wir jetzt noch den Blick in die Zukunft werfen und uns die Analysen der Volkswirte anschauen für 2026 fortfolgen, da liegen die Aktienrenditen in den seltensten Fällen über 7%. Und dann ist die Rentenanlage mit der heftigen Volatilität möglicherweise gar nicht so langweilig auch für den Aktienanleger.
Womit wir jetzt ja bei Ihrem Produkt wären, bei dem Alpha Credit Opportunities, meines Wissens das erste Produkt aus dem Hause Alpha Portfolio Advisors und wahrscheinlich aus der über 25-jährigen Tätigkeit heraus geboren, der Manager-Selektion. Vielleicht bevor wir zur Manager-Selektion kommen, was mich sehr interessiert, ist es ein Dachfonds, das muss man hier sagen, und es sind viele Zielfonds drin. Sind da bestimmte Sektoren, die Sie wählen, die Sie für attraktiv halten? Wie ist der denn momentan so sektorenmäßig aufgestellt?
Ja, das ist eine berechtigte und gute Frage, Herr Lill. Und wir haben uns da sehr intensiv vorab mit beschäftigt, ob wir mit einem derartigen Leistungsversprechen auch nach außen treten. Denn wie bereits erwähnt, unser Zuschnitt ist auf institutionelle Kapitalanleger. Und wenn man jetzt an einen Dachfonds denkt, dann fällt einem ein, doppelte Gebührenstruktur, breites Portfolio, am Ende des Tages Nullsummenspiel, für den Privatanleger bleibt nichts hängen, es verdienen lediglich die Anbieter. Und wir wollten das anders denken, weil wir haben eben bei Alpha Portfolio Advisors mehr als die Hälfte unserer Außerverfahren im Rentenbereich. Wir waren also in der Lage, hervorragende Rentenmanager zu selektieren, häufig in Marktnischen. Also wir sprechen jetzt auch mit diesem Produktzuschnitt die Developed Markets an, im Kreditbereich, Investment Grade und High Yield. Aber wir machen auch einen durchaus prominenten Ausflug in die Schwellenländer, weil wir dort ebenfalls große Opportunitäten sehen. Und wir sehen das eben nicht zu eng, sondern wir wollen bewusst einen flexiblen Ansatz. Wir allokieren in Manager, die eine Total-Return-Orientierung verfolgen, also durchaus auch mal short gehen können. Und dadurch kann ich auf dem aktuellen Renditeniveau, das uns der Markt offeriert, noch zusätzlich ein Alpha generieren. Das ist ja das, was wir im Bereich der institutionellen Kapitalanlage als unsere Hauptzielsetzung ausloben. Und wenn man das berücksichtigt mit einem entsprechend konzentrierten, aber ausreichend diversifizierten Portfolio und das Ganze dann auch mit einer vernünftigen, hochinstitutionellen Gebührenstruktur, also für Großanleger angepasst. Und ich kann Ihnen da auch mal eine Zahl nennen. Wir haben allein seit 2021 über 3,5 Milliarden im Fixed-Income-Bereich vergeben. Damit haben wir eine ganz andere Einkaufsmacht, wenn wir Strategien selektieren, als wenn der Hans Müller für 100.000 Euro sich einen Rentenfonds einer etablierten Gesellschaft ins Portfolio legt. Und diese Vorteile geben wir eins zu eins weiter, weil wir an unserem Fonds auch mit einer Performance-Fee beteiligt sind. Wir möchten diesen Bloomberg Global Credit Index schlagen. Das ist unsere Aspiration, das ist unser Antritt. Und da möchten wir natürlich die anfängliche Belastung in Form von hohen Management-Fees so gering wie möglich halten. Und ich kann das Ganze nochmal abrunden. Und das war dann auch so die Überlegung, wieso wir gesagt haben, wir machen auch eine Retail-Klasse. Für uns war es wichtig, wir wollten auch selber die Chance haben, in diese Strategien zu investieren. Wir haben es für unsere institutionellen Anleger selektiert und hatten aber nie die Möglichkeit, in diese Fonds direkt einzusteigen mit 10.000 oder 20.000 Euro. Jetzt wäre das hier mit diesem Vehikel möglich. Und deswegen sind wir ganz glücklich, dass bei uns hier im Team eine breite, positive Resonanz entstanden ist.
Ja, super. Also das klingt so ein bisschen nach Fairness, ja, die Sie haben. Und ich glaube, Alpha Portfolio Advisors ist ja auch im institutionellen Bereich bekannt dafür, Alpha generieren zu wollen, also einen Mehrwert und sich dann vergüten zu lassen auf Basis dieses erzielten Mehrwertes, was ja vom Beginn des Unternehmens an ein sehr, sehr fairer Ansatz war. Wir sind in der Zeit ein bisschen fortgeschritten. Ich habe noch zwei Fragen. Bitte in der gebotenen Kürze doch nochmal die Motorhaube kurz aufmachen. Managerselektion. Was sind so die drei, vier wichtigsten Dinge, auf was Sie schauen? Und was verstehen Sie unter Managerselektion? Fahren Sie dahin? Gucken Sie den Leuten auf den Schreibtisch? Was passiert da?
Ja, also das ist für uns ein ganz zentraler Prozess. Der dauert im Regelfall pro Mandat 12 Wochen. Wir schauen ganz tief in den Motorenraum rein. Wir sind vor Ort beim Manager. Wir sprechen nicht nur mit dem PM, wir sprechen auch mit dem Co-Portfolio-Manager, mit dem Analysten, mit dem Risikomanager. Wir wollen ein vollumfängliches Bild gewinnen. Und da spielen auch unsere 28 Jahre Erfahrung in der Selektion eine große Rolle. Wir haben über 430 Auswahlverfahren begleitet. Wir haben mittlerweile ein sehr geschultes Auge, was die strategischen Erfolgsfaktoren angeht. Was sind wirklich echte Leistungsträger? Was sind Marktnischen? Und wir lassen uns ungern Beta für Alpha verkaufen. Ja, also wir gucken da sehr, sehr genau hin. Wir schätzen Boutiquen, aber wir schätzen auch spezialisierte Subeinheiten bei großen Asset-Managern. Am Ende geht es darum, wirklich echte Erfolgsstrategien ins Portfolio zu implementieren. Denn nur dann können wir auch gemeinsam hier erfolgreich sein.
Meine Schlussfrage an Sie, und hier jetzt kommt der Disclaimer, keine Kaufempfehlung, um Himmels Willen, Hedgework ist neutral. Wir wollen immer nur gucken, was ist interessant. Wenn Sie für jemanden drei oder vier, ich sag jetzt mal, Hauptargumente für eine Investition, nicht nur in Anleihenfonds, in Anleihen an sich, sondern jetzt in Ihren geben würden, Sie haben ja einen speziellen Ansatz, das haben Sie zum Teil schon erwähnt, was wären das für Argumente?
Ja, also ich würde vier Punkte nennen. Erstens exklusiver Zugang zu den besten Experten im Anleihemarkt. Das ist unsere Devise. Es ist eine aktive Investition in besonders chancenreiche Bereiche. Wir sehen die Kostenvorteile als Punkt 3. Sie werden eben zu exklusiven Großanlegerkonditionen in diesen Fonds übersetzt. Und zu guter Letzt, eat your own cooking. Wir sind ebenfalls substanziell in diesem Fonds investiert. Also wir freuen uns, wenn die Performance gut ist.
Ja, das klingt schon mal sehr gut, ja. Skin in the game, wie es so schön heißt. Dann ganz herzlichen Dank, Herr Hertlein, für das interessante Gespräch. Ich hoffe, dass wir bei Hedgework in Zukunft auch öfters mal über anleihenbasierte Themen sprechen, weil es ja nun wirklich sinnvoll ist und auch unterbelichtet, würde ich fast sagen, ja. Und Ihnen natürlich viel Erfolg und wenn er da ist, sprechen wir wieder und gucken, was alles passiert ist. Ja, danke Ihnen. Tschüss.
Ganz herzlichen Dank, Herr Lill. Gute Zeit.